mit Thies.
Kommen Sie, lassen Sie uns miteinander reden.
Ja.
Kommen Sie auf mich zu, schauen Sie mich an.
Ja.
Denken Sie an Ihre Kinder. Ihr Sohn braucht Sie, Ihre Tochter braucht Sie, Ihre Frau braucht Sie.
Karin Hanschewski ist die alleinerziehende Dresdner Tatortkommissarin Karin Gorniak, knochentrocken und bissig. Wir hören, warum sie nach dem letzten Fall Albträume gehabt hat, was sie von echten Polizisten gelernt hat und welchen Ort sie in Dresden besonders mag. Und wir erfahren, dass sie sogar Zombie-Filme synchronisiert hat. Hallo nach Berlin.
Hallo, freut mich.
So, kann man mit dem Fahrrad eine Stunde lang durch halb Berlin georgelt.
Genau, fast ganz Berlin, würde ich sagen.
Wie ist das mit den Fahrradwegen eigentlich in Berlin? Also ist es eine fahrradfreundliche Stadt? Ein bisschen?
Es geht so. Ich glaube, da wird jetzt ein bisschen was gemacht, dass man so ein bisschen so wie in Kopenhagen diese grünen Flächen für Fahrräder hat.
Mhm,
aber wirklich nur an ein paar Stellen bisher. Aber ich glaube, das ist noch ausbaufähig.
Okay. Aber die öffentlichen sind nichts für dich?
Fahre ich auch gern. Aber ich hatte ein Casting und dann ist es immer gut, mich zu bewegen vorher.
Ja.
Und dann mache ich das mit dem Fahrrad. Das ist irgendwie ganz gut.
Heute Abend wieder im Tatort zu sehen. Ich muss kurz über den letzten Dresdner Tatort noch mal kurz sprechen.
Sehr gerne.
Das war ein absoluter Schocker. Ich gucke ja selten Tatort.
Ja.
Aber der Tatort, das war, glaube ich, einer wirklich der allerbesten, die es je gegeben hat. Der Täter, präservierter Mordopfer in einem stillgelegten Hotel da im Wald. Unglaublich gespenstische Szenerie. Die letzte Szene dann, glaube ich, so im Keller des Bösewichts da noch. Also, du hast ein paar kleine Albträume gehabt, habe ich mir sagen lassen danach.
Ja, ich hatte tatsächlich, so lustig wie das, man sagt es in einem Interview, aber genau, ich habe einmal geträumt, dass ich in meiner Küche lag und ein Mann mit einem riesen Säbel reinkam und ausholte und einstechen wollte auf mich und dann bin ich aufgewacht. Ja.
Gott. Und Cornelia, die ja damals ihren ersten Tatort hatte, der ging es auch nicht viel besser, oder?
Oh, das weiß ich nicht. Sie hat mir tatsächlich nichts davon erzählt. Ich weiß, da haben wir uns nicht ausgetauscht.
Ja, man muss ja am Set auch nicht miteinander reden. Also,
nee, muss man nicht.
Ist ja auch besser, wenn ihr euch schon im Film nicht so gut versteht, das auch, hinter den Kulissen auch fortzuführen, damit man nicht aus der Rolle rausgeht.
Nein. Ich mag das ganz gerne, mich mit meinen Kollegen zu verstehen.
Wofür hast du die Dreharbeiten denn zu Nemesis, der Tatort heute Abend, wofür hast du die in Erinnerung sofort? Auch wenn es schon wieder ein paar Monate her ist, natürlich.
Oder muss ich mich kurz tatsächlich erinnern, weil wir jetzt gerade in einem anderen Dreh von einem Tatort stecken und dann hat man natürlich immer das ganz doll
total
im Körper. Das war, das ist eine gute Frage.
Ne?
Es war kalt, daran erinnere ich mich.
Okay.
Und Sie wollten was sagen?
Ja, nee, alles klar.
Genau, es war sehr kalt und es war eher, würde ich sagen, als Gegensatz zu dem Nest, weil wir haben beide wirklich aneinanderliegend gedreht, keine Pause dazwischen. Und das Nest war wirklich so ein Psychothriller für mich. Und Nemesis ist mehr ein klassischer Krimi.
Ja.
Also ich erinnere mich an viel mehr Polizeiarbeit, dass wir im Kommissariat sitzen und versuchen herauszufinden, wer jetzt der Mörder sein kann oder wer steckt dahinter, ist das das und sozusagen viel mehr Polizeiarbeit, als es das bei das Nest der Fall war und sozusagen Krimi, mehr Krimi.
Das stimmt, statt Wald viel Wohnzimmer. Oder Büro, ne?
Büro, genau. Büro oder das Haus der Familie oder das Restaurant des ermordeten Kochs oder genau, also.
Ja. Ich will nichts verraten, natürlich zu dem Ende. Ja. Wenn es um so ein Ende geht für einen Tatort, wie sehr wird denn dieses Ende, das will ja auch immer, soll ja auch mal logisch sein und manchmal ist ja auch umstritten, wie sehr wird denn das, obwohl das Drehbuch fertig ist, auch unter euch Schauspielern oder beim ganzen Team, dann nochmal so diskutiert? Ist da was glaubwürdig oder reicht das so, wie wir das geplant haben?
Ja, ist interessant, dass Sie das gerade sagen, weil für mich war gerade das Ende das Team diskutiert sowieso nicht, sondern wenn dann natürlich Regie, Regieassistenz und die Schauspieler und Schauspielerinnen.
Ja.
Aber für mich, ich habe sehr viel diskutiert wegen dieses Endes und auch mit Britta, also Hammelstein, die Mutter spielt, weil es uns beiden natürlich oder grundsätzlich den Schauspielern ein großes Anliegen ist, das glaubwürdig zu machen.
Mhm.
Und selbstverständlich bei so Szenen, die wahnsinnig hoch angesetzt sind, sucht man da immer nach der Glaubwürdigkeit trotzdem.
Ja.
Und ich weiß nur, dass, klar, das Ende wahrscheinlich so nicht, aber ich weiß, dass es so einen Fall mal gab.
Ja.
Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen.
Nein, wir wollen noch nicht zu viel verraten.
Genau, ja. Aber das gab es mal in der Realität, im echten Leben. Das, was da passiert mit dem Ende, ich denke, ja, das ist natürlich dramatisch hochgehoben vom Autor. Und ich versuche immer mit dem Regisseur, wenn ich es alleine nicht finde, die Glaubwürdigkeit mit ihm zu diskutieren und dann vielleicht sogar Dinge zu ändern oder Texte zu ändern, zu gucken, wie können wir es so hinbekommen, dass wir den Zuschauer nicht verlieren, sondern dass der natürlich irgendwie mit dran bleibt.
Welche war denn am kniffligsten? Weil ich denke mir, ab und zu gibt es mal so eine Schlüsselszene, die aber auch tatsächlich am herausforderndsten ist.
Für mich war es diese am Ende.
Ja.
Weil für mich Polizeiarbeit ist etwas ganz Spezielles. Die Art und Weise, wie Polizisten oder Polizistinnen Situationen deeskalieren, mit Menschen sprechen, die in einer Extremsituation sind, die haben eine ganz, ganz bestimmte Art und Weise zu sprechen, auf diese Menschen einzureden. Ich habe mich mit ganz vielen Polizisten gesprochen, auch jetzt für diesen Fall, den ich gerade drehe, wieder. Ich habe mit einem SEK-Leiter gesprochen und ihn gefragt, so was mache ich, wie rede ich da, was sage ich da? Und weil ich bestimmte Dinge im Buch nicht glaubwürdig fand. Und dann habe ich ihm diese Szene vorgelesen und da meinte er, nee, das würde man niemals sagen. Das ist ja, nein, man muss deeskalieren. Und man sagt das und jenes. Und dann, wenn die das vormachen, merkt man das, so furchtbar, aber dass man weit davon entfernt, also man ist so eine zwischen Empathie und Vertrau mir und trotzdem aber zu sagen, tu das nicht, leg die Waffe runter, also die Art und Weise, da mit jemandem zu sprechen, so eindringlich, ist irgendwie ganz faszinierend. Und das war für mich deswegen in dieser Szene ganz schwierig, weil ich versucht habe, das irgendwie hinzubekommen und nicht, man ist auch sehr in dieser Szene, in so einer Situation wahnsinnig hilflos, weil jede Sekunde, jedes falsche Wort kann irgendwie, wissen Sie, was ich meine, also in die eine Richtung oder die andere schafft man die Situation rumzureißen. Also wenn zum Beispiel sich jemand umbringen will, wie kriegt man den, also ganz viele Polizisten haben das schon erlebt, dass sie jemanden vom Dach holen wollten und die Chance ist ziemlich gering, jemanden runterzuholen, wurde mir gesagt. Mhm. Aber trotzdem versucht man alles in dem Moment zu tun, diesen Menschen zu erreichen. Und deswegen ist das für mich die kniffligste, solche Szenen sind die kniffligsten für mich.
Als der SEK-Beamte dann gesagt hat, wie sie es wirklich machen, wie sie mit Betroffenen dann tatsächlich sprechen, was aber ganz weit entfernt war vom Buch, wo seid ihr denn letztendlich gelandet?
Naja, man macht eine Mischung.
Also eine Mischung
ich konnte dann, also jetzt bei dem Fall, dem Regisseur das vorschlagen und sagen, hör zu, guck mal, weil ich spüre das so nicht. Und trotzdem meint er dann, ja, aber wir müssen natürlich auch den Film und den Fall irgendwie mitnehmen. Das heißt, man macht dann, genau, also man versucht das zu mischen, dass man den Fall nicht verlässt und das sozusagen filmisch trotzdem erzählt und trotzdem, dass ich meine Figur natürlich glaubwürdig schaffe zu erzählen.
Und sag noch eine Sache, die dir zum Beispiel dieser SEK-Beamte auch ganz konkret gesagt hat, wie sie sprechen.
Also er meinte, es ist fast wie Mutter zu einem Kind oder fast mütterlich. Man versucht in dieser Situation nichts anzusprechen, was diese Person in der Extremsituation irgendwie triggern könnte, doch zu springen oder doch etwas zu tun, was er nicht tun soll. Das heißt, man versucht die Situation, dass alles gut ist und dass man eine Lösung findet und nichts Negatives hervorzurufen.
Okay. Also das Wort springen soll wahrscheinlich gar nicht auftauchen.
Nein.
Springen Sie nicht, wäre wahrscheinlich falsch.
Nein, ich glaube, das ist völlig falsch. Ich glaube, das ist wirklich, lassen Sie uns miteinander reden.
Ja.
Kommen Sie auf mich zu, schauen Sie mich an.
Ja.
Denken Sie an Ihre Kinder. Ihr Sohn braucht Sie, Ihre Tochter braucht Sie, Ihre Frau braucht Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam machen. Ich bin hier, ich will Ihnen helfen. Und es ist alles in Ordnung. Also solche Dinge.
Ach, guck mal. Das ist wie beim Universum bestellen. Man darf man darf nicht das Negative
nehmen. Das stimmt, das habe ich auch gemacht.
Also ich will nicht, dass es regnet morgen.
Ja,
falsch. Das Universum hört nur regnen.
Es wird Sonne scheinen, die wunderbarste Sonne. Wir werden einen ganz tollen Tag haben.
Du machst es ab und zu beim Universum bestellt?
Ja, ich hatte eine Phase tatsächlich. Ich habe dieses Buch geschenkt bekommen von einem guten Kumpel. Der hatte das gelesen. Er hat es von einer Freundin bekommen. Das Gesetz der Anziehungskraft.
Okay.
Und wo man genau das macht. Man darf auch nicht sagen, ich will jenes oder welches, sondern ich habe oder ich bin oder also sozusagen schon sehr im Präsens, okay, die Dinge zu formulieren. Okay. Und ich habe tatsächlich schon, es ist ganz vieles Schönes passiert dadurch.
Ich höre das immer wieder, dass das klappt. Und wenn es nur wirklich der Parkplatz um die Ecke ist, wir werden einen Parkplatz finden. Ich habe ihn bestellt. Du fährst um die Ecke und in dem Augenblick fährt einer raus und du hast eine freie Lücke.
Ja.
Irgendwas ist da dran.
Ich glaube auch, ist ja alles Energie.
Ihr entdeckt ja in euren Dreharbeiten beim Tatort in Dresden, entdeckt ihr ja die Stadt Dresden. Auch nach und nach, ist ja jetzt auch nicht deine Heimatstadt.
Nein.
Aber du entdeckst natürlich immer mehr, immer öfter oder immer wieder kommen neue Orte hinzu. Ja. Was ist dir besonders schon aufgefallen? Also welcher Ort in Dresden, den du durch die Dreharbeiten entdeckt hast, ist dir besonders aufgefallen?
Na, unseren ersten Tatort haben wir ja im Zwinger gedreht, wirklich im Zwinger drumherum. Mhm. Und den Ort, also natürlich, man kommt dann zurück so zu diesem ersten Tatort, der erste Tatort hat natürlich nochmal so aufgeladen und so eine große Sehnsucht, dass das endlich losgeht. Und das, da hatten wir auch eine sehr schöne Zeit. Und da gerne im Zwinger drin ist es auch tatsächlich so, weil da drumherum sind ja auch Straßen. Und aber wenn man sich im Zwinger drin befindet, da in diesem Garten, gibt es eine ganz schöne Akustik. Eine ganz, ganz spannende Akustik, die ich sehr mag.
Aber es ist kein Hall oder irgendwie?
Nein, es ist kein Hall, aber es ist so, weil man ist ja draußen, aber trotzdem ist das so ummauert und man bekommt so bestimmte, also es ist wie so weich, man ist so ein bisschen weich eingepackt, wenn man dort ist. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Und die Elbe sowieso, also an der Elbe entlang zu spazieren, finde ich ganz toll. Und momentan drehen wir in Moritzburg. Und das ist
auf Schloss Moritzburg.
Also auf dem Schloss nicht, auch nicht in dem Schloss, sondern da ist so ein Haus nicht weit weg, ein altes, stillgelegtes Kinderheim.
Ja.
Und dort drehen wir und da ist es auch ganz schön.
Guck mal, ich war mal auf Klassenfahrt in Dresden.
Oh.
Und da waren wir auch da. Und es war überall August der Starke. Das fanden wir damals immer so super. Egal, wer irgendwas gebaut hatte, es war immer nur August der Starke, August der Starke. Hier, August der Starke.
Der hat es gemacht.
Oder auch Moritzburg hat er doch gebaut.
Das war mal ein Kinderheim. Und das spielt auch alles in einem Kinderheim. Das geht, handelt von einer Geiselnahme, die in einem Kinderheim passiert.
Mhm.
Vordergründig, aber eigentlich geht es um ein junges Paar, das ganz doll darum kämpft, in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen.
Mhm.
Und so die Frage, kriegt man eine zweite Chance, wenn man die erste versemmelt hat? Es ist ein Ex-Knacki, wenn man das mal so sagen kann, der wieder verdächtigt wird. Und sehr schöne Geschichte.
Und ich sage dir aber, in diesem Gebäude, da hat August der Starke mal übernachtet.
Ach, vielleicht. überall hat er übernachtet.
Ja, überall. Karin, wir lernen dich heute ganz anders kennen, als wir dich so von der Leinwand kennen. Denn du bist ja wirklich, du hast es ja perfektioniert, so mufflige, grummelige Personen zu spielen.
Ist das so?
Das ist wirklich so. Also ob das nun die zickige Schwester ist, die ihrer Familie ständig so ihren eigenen Erfolg unter die Nase reibt. Das war Familie ist kein Wunschkonzert. Ja. Das war mal so ein Film. Ja, die Tatortkommissarin ja sowieso.
Aber haben Sie im Sommer Wohnt da unten gesehen zufällig?
Habe ich nicht gesehen.
Daran liegt's.
Da kannst du auch lustig, ne?
Ja, ich kann auch lustig, hoffentlich. Ja.
Welches war so der erste Film? Ach, weißt du, was das Lustige ist?
Ja.
Was ich gestern gesehen habe? Hm? Ich habe gestern gelesen dann, dieser erste Studentenfilm, in dem du gespielt hast, das ist die Tochter von unseren Nachbarn, Martha.
Ach nein.
Fand ich total lustig.
Nein.
Und ich lese plötzlich diesen Namen. Ist doch Martha von nebenan.
Ach, Wahnsinn.
Das ist total lustig.
In Kassel.
In Kassel war sie dann und hat dort studiert.
Ja. Mhm. Ne? Ach, Wahnsinn. Ja, das war toll. Ja, das war mein tatsächlich erster Film mit Martha. Ach,
siehst
Wahnsinn.
Und wie kam das? Also, das war über die Göttingen Connection, wo du im Theater warst dann.
Nee, das war tatsächlich. Nein, sie hat einen riesen Casting gemacht, tatsächlich zu der Zeit. Sie hatte ganz viel in Deutschland gecastet und ich war in Göttingen war, glaube ich, zweimal zum Casting.
Mhm.
Und dann hat sie sich für mich entschieden und das war dann tatsächlich so mein erster Film in so einer Hauptrolle in einem Studentenfilm.
Ach, guck mal.
Ja.
Wie schwer war es überhaupt jetzt, sage ich mal, nach dem Theater und du warst da im Ensemble vom Jugendtheater Göttingen, war das, glaube ich, an Seite. Wie schwer war es, oder stimmt das?
Nee, das heißt das Junge Theater Göttingen.
Das Junge Theater.
Genau, aber es ist ein ganz normales, modernes Theater, es ist kein Jugendtheater.
Fies, warum heißt das denn das Junge Theater?
Ja, weil es gibt das Deutsche Theater und dann wurde das ist so. Es ist halt ein bisschen verrückter. Es hatte ganz verrückte Zeiten hinter sich und war fast insolvent gegangen. Und dann, aber warum es so heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Junges Theater Göttingen. Alle denken immer, es ist ein Kinder- und Jugendtheater.
Und ich habe es auch gedacht.
Nicht. Ist es nicht?
Dabei gibt es auch in England The Young Vic. Ich weiß nicht, ob du in London das kennst. Die machen auch eben so ein bisschen jüngeres, frisches Theater.
Genau.
Hat aber nichts mit Jugend zu tun.
Richtig.
Wie schwer war es denn danach, sag ich mal, mal in den Film reinzukommen. Denn das ist ja doch ein Wunsch, der dann irgendwann auch mal so entsteht, ne?
Ja. Also es hat tatsächlich wahnsinnig lange gedauert. Okay. Also ich habe 2007 den Film mit Martha gedreht, da war ich noch, ich war am Theater, habe das, glaube ich, in den Sommerferien gedreht. Aber ansonsten ging das überhaupt nicht, irgendwas zu drehen neben dem Theater. Deswegen ist das auch so, also manche können das und die da keine Chance bekommen, die hören dann meistens mit dem Theater auf. Und ich bin dann nach Berlin und das war wirklich eine sehr harte und lange Zeit. Ich hatte ja gar keine Ahnung, ich hatte keine Agentur, ich hatte kein Demoband, ich wusste auch nicht, wie das funktioniert im Film. Und dann habe ich angefangen, Studentenfilme zu machen, Kurzfilme zu machen, Filme, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, aber wo man irgendwas lernen konnte und wirklich 2-3 Jahre umsonst gearbeitet.
Okay.
Bis dann kam der erste Dreh für einen Tatort tatsächlich. Hatte ich meinen ersten bezahlten Drehtag mit Frau Furtwängler.
Ah.
2009 war das, glaube ich. Und dann dachte ich so, jetzt geht's los. Ja. Dann hatte ich ein Jahr nichts. Dann kam 2 Tage Soko Wismar und erst dann wieder nichts. Und erst ab 2011, 2012 fing es wirklich an so immer mehr und immer mehr zu werden und dann auch irgendwann seit 7 Jahren jetzt, dass ich davon leben kann und wirklich gut arbeite. Aber es war wirklich eine sehr lange, lange Zeit, wo man ja auch nicht wusste, wie das wird. Und deswegen.
Das merkt ja aber auch an einem, oder? Diese Unsicherheit.
Ja, also das ist Wahnsinn. Ich kenne leider auch viele Freundinnen, die mit mir Schauspielschule gemacht haben und die dann irgendwann damit aufgehört haben, weil sie das nicht ausgehalten haben, auch das auszuhalten. Also natürlich, man lebt wahnsinnig prekär, man hat kaum Geld, trotzdem arbeitet man und dann arbeitet man für umsonst. Das heißt, man muss irgendwelche anderen Jobs machen.
Mhm.
Gilt für jeden. Ne? Ich kenne eine gute Freundin von mir, die ist Musikerin. Das ist auch ich habe das Gefühl, das ist fast noch härter, auf der Straße zu stehen und zu spielen. Und bevor man da irgendwie so weit kommt, dass man davon gut leben kann. Aber dann funktionierte das dann tatsächlich auch irgendwann. Ich hatte durch diese Kurzfilme, habe ich mir ein Netzwerk an Menschen aufgebaut, die irgendwie tatsächlich geschätzt haben, was ich tat. Und dann haben die mich vielleicht nochmal besetzt, als das mal etwas Größeres wurde. Oder Fernsehen und diese ganze Arbeit plötzlich hat man dann natürlich auch so ein Portfolio, das man zeigen kann und dass die Leute überhaupt wissen, dass man existiert. Und seitdem es läuft, läuft es tatsächlich. Um Gottes Willen, ich klopfe das mal direkt ab. Aber
ich klopfe auch nochmal für die nächsten 5 Jahre.
Herzlichen Dank.
Du hast aber gejobbt nebenbei dann auch ganz viel. Also gekellnert oder der Klassiker oder was hast du gemacht?
Ich habe wirklich ganz viel gemacht. Ich habe Pizza ausgefahren, ich habe gebabysittet, ich habe in einem Sonnenstudio gearbeitet und die Liegen abgewischt. Ich habe nachts auf Messen gearbeitet und wenn hier eine Messe am ICC war, dann nachts die Maschinen sauber gemacht. Also wirklich die unterschiedlichsten. Ich habe dann auch irgendwann mal synchron gemacht, aber eher so nicht, was heißt professionell, das waren so Zombie-Filme oder Horrorfilme oder so Sachen für ganz wenig Geld. Aber man macht wirklich sehr viele Dinge, die dann irgendwie gehen oder Flyer verteilen, Zigaretten, das war ganz furchtbar. Ich habe einmal Eismann-Kataloge verteilt, das habe ich, glaube ich, einen Tag gemacht, danach habe ich ganz doll geheult, weil ich das so furchtbar fand.
Das klingt fast noch harmlos, Kataloge verteilen.
Nein, es ist tatsächlich nicht. Man unterschätzt das Ganze. Diese ganzen Callcenter habe ich auch gemacht. Jemanden anrufen oder an die Tür und klingeln. Und dann will man denen diesen Katalog geben. Und ich musste, glaube ich, sogar die Telefonnummer von denen bekommen. Und die Menschen machen die Tür auf und sehen einen. Und du bist wirklich die letzte Person, die man sehen will. Du störst. Niemand findet das gut. Das ist auch wie auf der Straße. Die Leute, die versuchen irgendwas. Und also man ist immer unwillkommen. Und das gibt natürlich einem am Ende des Tages ein wirklich grauenvolles Gefühl. Das zu tun ist, da muss man, weiß ich nicht, also so ein Vertreterjob, ich weiß nicht, was man da, wie man da gestrickt sein muss, dass man das tut und trotzdem Leute sagen, nein, ich will nicht und nein und dass man trotzdem da dran bleibt und mit Liebe das Ding irgendwie versucht an den Mann zu bringen. Ja.
Das Universum hatte das alles für dich schon vorgesehen als Milieustudien für später.
Ach, wahrscheinlich.
Für die Tatortkommissarin.
Ja.
Also mal, was hast du für Sätze gehabt, wenn du so einen Zombie-Film synchronisiert hast?
Ganz viel Schreien, ganz viel Schreien, ganz viel, ich erinnere mich leider an, das ist auch schon wirklich, ich habe dann irgendwann damit aufgehört, vor 5 Jahren, aber Ich erinnere mich nicht. Ich habe tatsächlich auch mal in einem Zombie-Film mitgespielt.
Sogar das?
Da habe ich, ja, in Polen haben wir gedreht. Das war ein amerikanisch-kanadischer Regisseur und Schauspieler, der hatte das für sich selbst sozusagen geschrieben und dann haben wir das in Polen gedreht und es war absurd. Das ist wirklich einer der schlechtesten Filme auf der ganzen Welt.
Ach, cool.
Ja, naja.
Naja.
Muss man nicht.
Nein. Also du bist ja in Berlin aufgewachsen, in Rodau.
Ja.
Das kenne ich mal von der U7, ist das, glaube ich.
Genau, die, das ist die hellblaue. U7. Die gute alte U7.
Ja, ich finde die Stimme immer so gut in der Berliner U-Bahn.
Ja.
Nächste Station, Rodau.
Ja,
irgendwie so, was, der hat doch so einen Akzent irgendwie, oder? Der, oder ist das nur so ein typischer Berliner Akzent?
Berliner Akzent ist eigentlich, der Berliner hat keiner, aber nee, okay. Ja, es ist immer wahrscheinlich so. Und passen Sie auf, bitte nicht zwischen die Bahngleise.
Nächste Station.
Oh,
doch.
Putzki-Allee.
Da kenne ich das.
Lipschitz-Allee, ja.
Deine Eltern, die sind aus Polen gekommen damals.
Genau.
War es gar eine polnische Schauspielerin, die dich inspiriert hat, dazu Schauspielerin zu werden?
Leider nein.
Okay.
Ich wünschte, das schön wär's. Nein, hat mich nicht. Mich haben tatsächlich amerikanische Schauspielerinnen und Schauspieler am meisten inspiriert, weil das war, was ich immer geguckt habe. Ich habe wirklich wahnsinnig spät angefangen, deutsches Fernsehen zu schauen.
Mhm. Das heißt, wer war für dich Vorbild dann letztendlich von den Amerikanern? Oder?
Naja, also Meryl Streep, an der kommt man wirklich nicht vorbei. Für mich ist aber auch tatsächlich auch Männer, also jemand wie Philip Seymour Hoffman, den hole ich mir immer wieder zu Rate, wenn ich nicht weiter weiß. Und Joaquin Phoenix, es gibt einfach wirklich wahnsinnig viele, also Kate Blanchett ist auch eine, oder Tilda Swinton, großartig. Aber immer wieder irgendjemand, an dem ich mich so festhalte, Kristen Wiig, finde ich, was Komödie angeht. Kennst du die?
Nein, die kenne ich nicht.
Kennst du Brautalarm?
Brautalarm,
ja.
So Brautalarm
und
ist
Melissa
wirklich lustig.
Genau.
Melissa McCarthy, ja.
Und Kristen Wiig ist die Blonde. Die Blonde, okay. Die sich betrinkt und alles tut. Und ich liebe es, was wie die da Humor spielt. Da kippe ich aus den Socken. Es gibt wirklich niemanden, der das so gut kann wie sie. Ich finde das wirklich fantastisch.
Brautalarm, der ist ganz groß.
Ja.
Wir haben jetzt letzte Woche über Brautalarm gesprochen.
Ach, wie schön.
Ja. Ach so, und mal kurz, Philip Seymour Hoffman, du ziehst ihn dir zu Rate. Für mich war er auch immer so einer der wirklich der großen Idole und ich traue auch heute noch, dass der uns keine Filme mehr geben kann. Aber du schaust dir dann den Film an oder Interviews, wo kannst du von ihm profitieren? Was kann man sich abgucken von dem?
Alles, also genau das, Filme, ich schaue mir dann Filme mit ihm an, schaue mir, wie er Szenen spielt und aber auch Interviews. Ich höre mir Interviews an, also es gibt so ein paar Interviews, wo er so ein bisschen erzählt, wie er arbeitet. Also klar, wenn man die Szenen guckt, wie er das, also ich finde, dieser Mensch hat, ich finde, Heath Ledger ist ähnlich. Mhm. Die haben beide so eine Tiefe, so eine, wenn man denen zuguckt, in die Augen, die lassen so tief blicken in jeden Abgrund, in diese Seele, so liebevoll, aber abgründig. Ich finde das der Wahnsinn und man kann natürlich nur zu einem gewissen Teil gucken, aber wie man das dann selbst, ich habe das Gefühl, das ist auch ein Teil, den man fast gar nicht, den hat man oder den hat man nicht, ich weiß es nicht, wie man das ist ja auch nicht Mathematik, ne, dass man das einfach so herstellen kann.
Ja, klar.
Aber ich finde es auch wahnsinnig schade, dass die uns keine weiteren Filme, das ist sehr traurig.
Dann empfehle ich dir den Podcast meines Gesprächs mit Rainer Bock neulich, der mit Philip Seymour Hoffman gedreht hat.
Oh, okay.
Und der so schön erzählt hat, wie der gar nicht so zugänglich war am Anfang. Und dann hat er einfach gesagt, scheißegal, ich spreche den jetzt an. Ich meine, die haben zusammen gedreht, aber keiner hat ihn angesprochen. Und die haben zusammen gedreht.
Ja.
Und er hat gesagt, ist mir scheißegal, und wenn ich mir eine Abfuhr hole, ich gehe jetzt hin. Und als sie anfingen, über Theater zu sprechen, da ist Philip Seymour Hoffman, hat sich geöffnet wie eine Blume.
Wow.
Und das hat den so, hey, yeah, what kind of theater are you doing und so weiter. Und dann waren sie Buddies für ein paar Stunden oder ein paar Tage, die sie gedreht haben für A Most Wanted Man damals, dieser Psychothriller.
Ja.
Du sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, dein David Hasselhoff-Trauma zu überwinden?
Oh Gott,
Wahnsinn. du warst ganz großer Fan früher und durftest nicht zum Konzert.
Ja, Fan. Ich war mir sicher, ich werde den heiraten.
Wirklich. Sogar das?
Ich hab meiner Cousine erzählt, ich werde den heiraten. Niemand hat mir, glaube ich, dachte mir so, für mich selbst, ihr werdet alle sehen, ich werde David Hasselhoff heiraten. Ja, ich war ein riesen Knight Rider-Fan, wirklich riesig. Ich glaube... leider, weil David Hasselhoff eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem Vater hatte.
Nein.
Ja, glaube ich. Ja. Mein Vater war auch irgendwie so ein bisschen lang und sah damals in den 80ern...
Und hat mit seinem Auto gesprochen.
Ähnlich, ja, ein Riesen. Ja, mein Vater ist Autoverkäufer, ein riesen Autofan. Also Autos haben bei uns immer eine große Rolle gespielt. Und meine Mutter, ich weiß noch, wie ich im Zimmer war und er hat dieses Konzert gegeben am Brandenburger Tor und ich wollte unbedingt hin und meine Mutter hat es mir nicht erlaubt und Das war wirklich großes Drama, aber die Wunde ist verheilt.
Ja.
Ich konnte David gehen lassen und es ist tatsächlich nicht mehr mein Traumprinz.
Ach, guck mal.
Ja, so ändern sich die Zeiten.
Ich durfte quasi als einziger meiner Klasse den Film Psycho damals nicht gucken.
Oh.
Das habe ich aber bis heute nicht überwunden irgendwie.
Aber
ich habe ihn auch als Erwachsener jetzt nicht mehr geguckt.
Nein.
Nein.
Wirklich?
Ich habe Psycho noch nie gesehen, glaube ich. Man kennt zwar so die Szenen,
ja,
aber irgendwie gesehen habe ich ihn nicht.
Ja.
Der war mir dann zu alt und zu schwarz-weiß wahrscheinlich.
Magst du solche Filme nicht?
Ja.
Was ist mit La Dolce Vita?
Das ist sehr lange her.
Ah, okay.
Kann mich noch ein bisschen. Muss ich nochmal wieder?
Ich finde ja.
Wird jetzt okay.
Ja, finde ich schon.
Worauf soll ich bei La Dolce Vita denn achten? Also, was ist da so das Hervorstechende für dich?
Ich glaube, das ist dieses Savoir Vivre, weiß nicht, diese Welt, die dort einem gezeigt wird, dieser Journalist, der da durch dieses italienische High-Society-Leben so schwirrt, das ist einfach eine komplett andere Welt und wie die dargestellt wird von Fellini, das ist schon ganz toll.
Einige kennen dich ja auch aus einer wirklich ganz feinen, kleinen Rolle im Tatortreiniger, wo
ja,
du diese militante Veganerin im Rollstuhl spielst.
Ja.
Wenn wir also über Vorbereitungen sprechen für Rollen, du hast wirklich versucht, damals 4 Wochen lang auch wirklich komplett vegan zu leben. Was ist davon übrig geblieben und wie war das?
Es war ganz toll tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, 3 Wochen habe ich es geschafft. Und das war dann ganz, es gab so einen Moment, also ich habe mich nicht mehr müde gefühlt. Also ich glaube, fast jeder kennt das irgendwie nach dem Essen oder so, sich müde zu fühlen, schlapp zu fühlen. Diese tägliche Müdigkeit war irgendwie weg. Und es gab so einen Moment, wo ich den Kühlschrank aufgemacht habe und das war, ich habe irgendwie wie so eine Reiner, es klingt wirklich ganz dogmatisch und schlimm, aber es fühlte sich total gut an, dass da nichts Tierisches drin ist. Und ich bin ein ganz großer tierliebender Mensch und für mich beißt sich das einfach, beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn ich das tatsächlich bin, aber Tiere dafür nutze und ausbeute, zumindest so, wie es heutzutage in unserer Gesellschaft, in der Industrie passiert. Also ich esse auch ab und zu nochmal, also einmal im Jahr ein Stück Fleisch, wenn es wirklich, wenn ich weiß, das ist die Gans, die da vom Hof geholt wurde. Mein Wunsch wäre es, vegan zu sein. Das wäre, das würde ich gerne schaffen, mal bald.
Karin Haczewski, die so nett ist. Wenn sie nicht gerade
Überraschung.
Tatort-Kommissarin ist. Dankeschön für heute.
Danke Ihnen.
Nemesis, der Tatort, 20.15 Uhr heute Abend. Grüße nach Berlin.
Vielen Dank, Grüße nach Baden-Baden.
Talk mit Tees.